Herzlich willkommen zur ersten Themenwoche beim Finanzrocker. Die kommende Woche steht komplett unter dem Thema Immobilien. Das bedeutet, dass ich dir in mehreren Artikeln und Podcasts verschiedene Aspekte zum Wochenthema vorstelle. Und den ersten Artikel, den findest du schon online und darin geht es um sechs Möglichkeiten, wie du dein Vermögen mit Immobilien diversifizieren kannst. Den längsten Artikel diese Woche, den präsentiere ich dir vorab heute im Podcast. Es geht um acht wahre Gründe, warum Mieten viel besser ist als kaufen. Und dieser Artikel wird am Freitag im Blog erscheinen, aber in einer leicht anderen Fassung. Und ich habe mir gedacht, der Text eignet sich perfekt für einen etwas längeren Solo-Podcast. Und et voilà, hier ist er. Und er ist natürlich auch ein kleines Dankeschön für die ganzen Downloads und auch Besuche auf meinem Blog und die Downloads des Podcasts. Das war der Wahnsinn in der letzten Woche und auch deswegen habe ich gesagt, spreche ich jetzt diesen Podcast auch nochmal ein und auch als Appetizer für die kommende Immobilienwoche. Am Mittwoch gibt es dann schon den nächsten Interview-Podcast. Da geht es mal wieder um das Thema Fintech. Aber jetzt legen wir erstmal los mit einem weiteren Anekdotenfeuerwerk. Auf geht's! Herzlich willkommen zur Folge Nummer 14. Mein Name ist Daniel Kort und heute erzähle ich dir eine feuchte Geschichte über Pornos, Nutten und Alkoholexzesse. Also Rock'n'Roll Lifestyle pur. Und jedes Wort davon ist wahr, nicht ausgedacht. Ja, insgeheim willst du doch genau das lesen oder hören, oder? Aber keine Angst, im weiteren Verlauf dieses Podcasts werde ich auf solches Bildvokabular verzichten. Zumindest, wo es nicht hingehört. Lasst uns aber zunächst mal über das Thema sprechen, um das es diese Woche gehen soll, nämlich um Immobilien. Und da ist es so, dass kaum ein Thema so emotional und mit Nachdruck diskutiert wird wie die Frage nach der eigenen Immobilie. Die Deutschen sind ein Volk der Häuslebauer und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich persönlich sehe Immobilien als gute Diversifikation für mein Portfolio an, würde mir aber keine eigene Wohnung oder auch kein eigenes Häuschen ans Bein binden. Warum das so ist, erkläre ich dir anhand von acht Gründen. Und von allen, die theoretisch über dieses Thema schreiben, bin ich der Einzige, der aus Erfahrung sprechen kann, denn ich wohne in einer Eigentumswohnung. Und bevor du jetzt in die Tasten haust und kommentierst oder Ein-Sterne-Bewertungen verteilst, es ist die Wohnung meiner Freundin. Und diese hat sie vor einigen Jahren gekauft. Und das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Und deswegen kenne ich auch aus erster Hand die Emotionen, die in so einer eigenen Immobilie in den eigenen vier Wänden stecken. Und das ist, ja, es ist sehr interessant, das dann auch wirklich aus nächster Nähe erleben zu können. Und genauso wie du über den eigenen Job stark diskutierst und ja, dich um Kopf und Kragen praktisch reden kannst, ist es auch bei den Immobilien. Und bei der Diskussion haben immer beide recht. Denn bei der Frage Mieten oder Kaufen geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um den persönlichen Lebensweg. Und bei vielen ist das Thema Immobilien eben von Anfang an ein Traum. Ich meine, man bekommt es als Kind schon eingetrichtert, wenn man da sein kleines Häuschen im Garten hat oder auf dem Spielplatz und da fängt es schon mit an und für viele fängt da schon dieser Traum von der eigenen Immobilie an. Und gerade auch bei einer Familie bildet sich ein eigenes Grundstück mit Garten, Haus und vielen Zimmern an, weil einfach dann viel mehr Platz da ist. Also in der Großstadt sind die großen Wohnungen natürlich auch sehr, sehr teuer und da kann man sich auch die Frage stellen, ob es nicht besser ist, dann in ein Haus zu ziehen, was man dann auch kaufen kann. Und Bei meinen Großeltern war es so, dass sie über 30 Jahre ihr eigenes schönes Haus mit großem Garten hatten, zu dem ich eine sehr enge Bindung hatte, zu diesem Haus. Und ich bin dort aufgewachsen als kleines Kind. Während der Jugend habe ich meine Ferien regelmäßig dort verbracht und später habe ich auch oft allein das Haus gehütet. Und ab einem gewissen Alter konnten sie sich aber nicht mehr um Haus und Garten kümmern. Und nun leben sie glücklich und zufrieden in einer gemieteten Zwei-Zimmer-Wohnung. Und den Traum, den sie damals auch hatten, als sie das Haus gebaut haben, also das ist direkt an der Grenze entstanden, da war vorher gar nichts. Und da ist jetzt eben eine komplette Siedlung entstanden. Und die hatten eben auch den Traum, ja, sie bauen jetzt das Haus. Das war natürlich auch ein Erpachtgrundstück, was dann auch nochmal gesonderte Kosten verursacht, dass sie das später dann eben für viel Geld verkaufen können. Nur, es ist so, das weißt du ja wahrscheinlich genauso gut wie ich, wenn ich eine Immobilie baue und die über 40 Jahre halte, und da auch jetzt keine Grundrenovierung vorneehme, dann bekomme ich natürlich auch nicht ganz so viel Geld. Auf diesen Punkt gehe ich gleich nochmal ein. Aber bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, die haben ein super tolles Haus, was ich aber immer mehr zu einer furchtbaren Last entwickelt. Da spielt natürlich auch das Thema Finanzen eine große Rolle. Und es gibt noch wesentlich mehr abschreckende Beispiele, auch in meinem Umfeld. Und da bekommt man einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, was der Kauf einer Immobilie verursachen kann. Kann natürlich auch positive Gefühle verursachen. Das will ich ja nicht ausschließen, aber das sind so Beispiele, die mir dann eben ja, praktisch auch so ein bisschen Zunder für meine Meinung gegeben haben. Und du siehst, an diesen Beispielen, das Thema eigene Immobilie ist für mich kein Neuland und ich habe mir auch ganz genau überlegt, warum ich mich nicht für eine eigene Immobilie entscheide. Und deshalb führe ich im Folgenden die 8 Gründe auf, die dir vielleicht dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Pro kaufen oder pro mieten oder vielleicht irgendwas dazwischen, dass man erstmal Geld anspart und sich dann vielleicht in 10, 20 Jahren überlegt, kaufe ich vielleicht doch noch ein Haus. Jedenfalls ist es so, diese 8 Gründe, die ich jetzt gleich vorstellen werde, die basieren in erster Linie auf Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe. Und du kennst es ja aus den vergangenen Podcasts, die sind immer sehr anekdotenreich. Und diesmal, ja, habe ich irgendwie noch mehr Anekdoten drin. Und dieser Artikel ist eben auch endlos lang gefühlt und ich habe da wochenlang dran rumgeschraubt. Ich hoffe, ich habe die Grundaussage nicht völlig verfälscht, aber ich denke mal, das wird dir gefallen. Kommen wir zu Punkt 1 und Punkt 1, das sind die Nachbarn. Schöner Begriff und dieses Thema war wahrscheinlich schon im alten Rom ein richtiges Ärgernis. Und mit deinen Nachbarn kannst du Glück haben oder komplett in einen riesengroßen Pechtopf fallen. Als Mieter kannst du jederzeit sagen, ich bin's leid, ich ziehe aus, zack, 3 Monate weg. Wenn es eine Eigentumswohnung oder ein Haus ist, kannst du nicht einfach flüchten. Und so schnell verkaufst du weder Haus noch Wohnung. Selbst in einer Top-Lage, in einer Top-Stadt, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Finanzierung, neue Bleibe, die Schule der Kinder, was auch immer. Und wenn nichts mehr geht, ist aber auch ein Auszug aus der eigenen Wohnung unabdingbar. Bei uns in der Wohnanlage lebt eine Frau mittleren Alters und die Dame steht auf Sex. Das hat zur Folge, dass die Bettgefährten oft wechseln. Gut, dagegen ist ja jetzt echt nichts einzuwenden, jedem das Seine, auch nicht gegen ihre latente Pornosucht, die sie durchaus auch mit einer gehobenen Stereoanlage ins Haus schallen lässt. Nein, das Problem, das liegt darin, dass sie sehr laut beim Akt der Entspannung ist. Und das nächtelang, wochenlang, monatelang. Und die Eigentümerin obendrüber hat es nach einer monatelangen Tortur nicht mehr ausgehalten. Schlafstörungen, psychische Probleme und ständig dieser Ärger mit Prinzessin Porno, die ihr Lautstärkeproblem partout nicht einsehen wollte. Und deshalb verkaufte sie irgendwann wutentbrannt ihre Wohnung und sie war richtig verärgert. Und ein ganz massives Problem hast du in deiner Wohnanlage oder in deiner Wohnung, wenn ein Eigentümer kein großes Interesse daran hat, seine Mieter vernünftig auszuwählen. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den jeder irgendwann mal kennengelernt hat, wenn er in einem Haus mit mehreren Parteien lebt. Und Ja, in den 15 Jahren, in denen wir jetzt hier wohnen, beziehungsweise ich habe ja nur zeitweise hier gewohnt, ist es nicht nur einmal passiert, sondern mehrere Male. Und ein besonders extremes Beispiel hatten wir direkt in der Wohnung neben uns, wobei ich sagen muss, dass wir die ganzen Probleme gar nicht so direkt mitbekommen haben. Neben uns wohnte ein russischer Lkw-Fahrer. Er sprach nur gebrochen Deutsch, wurde über eine deutsche Bekannte in die Wohnung gesteckt und hatte zwei Hobbys: Alkohol und Nutten. Fast jedes Wochenende war dann abwechselnd eine Party, bei der dann Ludmilla, Tatjana und Svetlana zu Besuch waren. Wodka-Partys natürlich inklusive. In voller Lautstärke wurde auf dem kleinen Balkon neben uns gegrillt, sodass auch alle Nachbarn etwas in Form von Geruch und Geräuschen davon hatten. Und die Nachbarin oben drüber hatte sogar noch mehr davon, kostenlos. Ihre Blumenkästen fingen an zu schmelzen. Kurzerhand goss sie dann eimerweise Wasser von ihrem Balkon auf Ludmilla, Jewgeni und Svetlana, und die Gesichter von denen hätte ich in dem Moment gern gesehen. Irgendwann wurde das natürlich zu viel und die Polizei rückte dann an. Und das passte natürlich unserem Lieblingsnachbarn nicht, sodass er beim Anrufer persönlich klingelte und ohne Vorwarnung kräftig ausholte. Wenige Wochen später stolperte dann eine andere Nachbarin frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit über dem Russen. Er lag im Delirium im Treppenhaus und dabei hätte sie sich fast auch noch die Haxen gebrochen, weil es noch relativ dunkel war, sie das Licht nicht anhatte und dann liegt da auf einmal jemand auf den Treppen und ja, bewegt sich nicht mehr und duftet dementsprechend auch. Ja, und wieder 2 Monate später hatte er wegen Trunkenheit am Steuer keinen Führerschein und auch keinen Job mehr. Und damit war auch seine Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr gültig. Und ja, damit musste er dann aus der Wohnung raus und die Nachmieterin war wiederum eine depressive Alkoholikerin, die irgendwann versuchte, sich vom Balkon zu stürzen. Da musste dann die Feuerwehr hier im Garten anrücken und sie dann davon abhalten. Und ja, das ist nicht witzig, aber der hat sich mehrmals nicht darum gekümmert, wer da in seiner Wohnung hockt. Und für die Nachbarn drumherum ist es natürlich eine mittelschwere Katastrophe oder auch eine große Katastrophe. Andere finden es auch witzig, wenn man die frisch gewaschene Wäsche mit Ketchup beschmiert im Wäschekeller oder volltrunkene und vor die Tür gesetzte Ex-Lover dann in unseren Hauseingang strullern. Das sind jetzt ein paar Beispiele hier aus Lübeck. Sehr spannend. In Mannheim war es so, da habe ich in einem Haus gewohnt, das relativ groß war. Also bei mir auf dem Gang, da wohnten nette ältere Nachbarn. Ich glaube, 4 Wohnungen waren dann so pro Seite, also links und rechts jeweils 4 Wohnungen und 7 Etagen. Und das war schon spannend. Also über mir hat dann so ein Biker ständig seine Möbel verrückt, auch nachts. Da stand man dann senkrecht im Bett und ich glaube, da konnte man nicht so ganz hochgehen und dann mal klingeln und sagen: Mensch, Keule, heute mal ein bisschen ruhiger, damit ich auch mal schlafen kann. Ich muss ja morgen früh arbeiten. Ich glaube, das wäre nicht so lustig gewesen. Weiter unten war es so, da waren echt nette Nachbarn. Ja, die sind mit Küchenmessern aufeinander losgegangen und standen irgendwann dann unten an der Haustür. Das Blut, das tropfte so aus dem aufgeschlitzten Arm herunter und der Krankenwagen trödelte. Hast du Bock auf eine Eigentumswohnung bei solchen Nachbarn? Und jetzt habe ich in meinem Artikel, der am Freitag erscheint, geschrieben, exklusiv für den Podcast kann ich auch nochmal so ein bisschen Freestyle über meine Zeit in Ludwigshafen erzählen. Also das taucht jetzt auch nicht in dem Artikel auf. In Ludwigshafen war es so, dass ich Hals über Kopf von Lübeck nach Mannheim ziehen musste, weil ich da eben meinen Job hatte. Und ich habe über das Internet versucht, eine Wohnung zu bekommen. Ich habe auch eine gefunden, hat auch alles wunderbar geklappt. Und dann habe ich mir ein Auto gemietet und bin dann fröhlich pfeifend an irgendeinem Karnevalstag dann runtergeeiert, wo dann so ein großer Karnevalsumzug war. Und dann war ich bei diesem Haus. Und dieses Haus, er war mitten in der Ludwigshafener City. Ludwigshafen besteht ja aus zu einem großen Teil aus BASF. Das heißt, es ist eine Chemiestadt und die Innenstadt, die ist mittlerweile komplett ausgestorben. Und ja, es erinnert schon so ein bisschen an den Pott. Und das Haus, in das ich mich jetzt eingemietet hatte, das hatte 80 Wohnungen. Und diese 80 Wohnungen waren ja sehr interessant. Also ich hatte einen Vermieter, der hatte dann mehrere Wohnungen in dem Haus und der hatte mir dann auch schön noch ein neues Bett hingestellt. Dieses Bett war so neu, dass ich in der ersten oder in der zweiten Nacht mit dem Bett zusammengebrochen bin. Dann hatten wir Nachbarn, die, das waren so ein Zimmer-Apartments mit 20 Quadratmetern und da haben teilweise Afrikaner zu fünf drin gewohnt. Also wie gesagt, 80 Wohnungen und da waren schon extreme Leute mit dabei und durch die Feuerschutztüren, die dann zu jeder Seite mit vier Wohnungen gingen, da war es dann eben so, wenn man die aufgemacht hat, also bei mir da im Gang war es so, das hat gerochen, als hätten die da Leichen verbuddelt, weil die teilweise ihre komischen Stiefel, also so Bundeswehrstiefel, dann da draußen im Flur haben stehen lassen. Und das war ein Geruch unfassbar. Und das war im ganzen Haushalt so. Und da habe ich ja auch noch fleißig geraucht. Ich hatte da so einen kleinen Balkon und neben mir der Experte, das war ja auch so ein muskelbepackter Typ. Und der hat die Mädels immer aus der Disco abgeschleppt. Problem an der Sache war, sein Rollo war kaputt. Und wenn ich dann immer fröhlich pfeifend da geraucht habe und er da seine Abschlepptussis hatte, das war sehr interessant, um das mal vornehm zu sagen. Mir war das immer peinlich, dann da zu stehen. Ich habe dann auch immer mit dem Rücken zu seiner Tür geraucht. Aber was will man da machen? Also da gab es ganz viele extreme Beispiele. Es war eine spannende Zeit. Möchte ich nicht missen, aber das sind jetzt auch nicht beileibe alle Stories, die ich erzählen könnte. Aber du siehst ungefähr, wo die Reise hingeht. Das sind keine Einzelfälle, es passiert immer wieder, es passiert egal wo. Also in Tübingen hatte ich auch so eine Geschichten, in Berlin hatte ich so eine Geschichten und ich bin eben in Deutschland viel rumgekommen und dabei habe ich auch gelernt, dass Immobilienbesitz immer ein Spiel mit dem Feuer ist, weil das Thema Nachbarn bei Wohnungen oft eine größere Rolle spielt als bei einem Haus mit Garten. Wobei, da kannst du natürlich auch Pech haben. Du kannst das Glück haben, so war es beispielsweise bei meinen Großeltern, dass du da eine tolle Nachbarschaft hast, wo du dann viel grillst, viel miteinander zu tun hast. Da kann es aber auch passieren, dass da dann Nachbarn nicht mehr miteinander sprechen. Alles erlebt und das jetzt über 5, 6, 7 Jahre, das ist dann wiederum nicht so lustig und ja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ein Einfluss darauf, was nebenan passiert, hast du nie. Und nur wenn du die Wohnung nebenan selbst kaufst, kannst du selber entscheiden, wer zieht da ein, was du mit der Wohnung machst. Du hast dann entsprechend deine Ruhe. Aber das Thema Nachbarn ist definitiv ein Grund, warum du eher mieten solltest, als jetzt zu kaufen. Kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2 sind die Baumaßnahmen. Denn das Leben in den eigenen vier Wänden könnte wirklich schön sein. Aber wenn du beispielsweise in einer Wohnanlage wohnst, die schon etwas älter ist oder in einem älteren Haus, dann kommt irgendwann der Punkt der Renovierung. Oder die Kosten werden immer höher. Und bei meinen Großeltern war es ja wie gesagt so, die hatten einen tollen Bungalow mit 2 Etagen und gebaut wurde das Haus in den 70er Jahren. 30 Jahre später war die Dämmung nicht mehr in Ordnung und die Heizkosten, die wuchsen ins Unermessliche. Und die Alternative war dann eben frieren, weil heizen kostet viel Geld. Und das Haus war relativ offen gebaut, das war in den 70ern modern, das heißt, du hattest da so ein Wohnzimmer und ein Esszimmer, es war riesengroß, mit 2, 3 Treppenstufen dann voneinander getrennt und dann war da noch ein Kamin. Aber das musst du ja auch erstmal heizen. So ein Zimmer wird schnell warm, aber so ein Riesending eben nicht. Und die Folge war dann, es war arschkalt in der Bude. Und eine Komplettrenovierung kam nicht in Frage, weil schlicht und ergreifend das Geld dafür fehlte. Und dazu kam eben noch die angesprochene Erbpacht, die die Verkaufssituation dann auch erschwerte. Und in der Wohnanlage, wo ich jetzt wohne, nagt ebenfalls der Zahn der Zeit. Das heißt, die Wände halten dort nicht mehr dicht und werden feucht, die Dächer lecken und es treten bautechnische Mängel auf. Die Folge, es kommt eine exorbitante Renovierung auf die Hausgemeinschaft zu. Und das bedeutet, dass jeder Eigentümer in Kürze einen Betrag zwischen 10.000 Euro und 20.000 Euro zahlen muss, je nach Größe der Wohnung. Da wird ja prozentual dann immer errechnet, wie viel man dann zahlen muss. Die Frage ist jetzt aber, wie willst du diese Mehrkosten bei einem späteren Verkauf wieder reinbekommen? Natürlich kannst du sagen, ich hau die jetzt einfach mal oben drauf. Die Frage ist aber, wohnst du in einer Stadt, wo der Bedarf nach einer 2, 3, 4 Zimmerwohnung dermaßen groß ist, dass die dann entsprechend mehr bezahlen? Das ist die Frage. Und dazu kommen veraltete Wohnungen, die in einigen Fällen bei einem Kauf komplett renoviert werden müssen. Das heißt, da ist eine alte Küche drin. Auch aus den 70ern, aus den 80ern. Oder Badezimmer mit schlumpfblauen 70er Fliesen und mitunter auch völlig verrottete Fensterfronten, wo es dann auch ordentlich mal reinpfeift, ins Wohnzimmer oder wohin auch immer. Und auf einen potenziellen Käufer kommen hier also immer noch exorbitante Mehrkosten zu. Zwar kann ich so eine Preisreduzierung argumentieren, aber wenn ich Verkäufer wäre, würde ich mich nicht auf einen Rabatt einlassen. Weil ich habe ja damals zu so viel gezahlt und ich will dann auch die Kohle raushaben. Und ich möchte ja nicht weniger bekommen, als ich damals bezahlt habe. Nur weil ich das halt ein bisschen abgewohnt habe. Das ist die Frage. Natürlich kannst du auch in einen Neubau einziehen. Zumindest wenn du das nötige Kleingeld hast. Und selbst hier in Lübeck gehen die vornehmen Neubauten bei mehreren 100.000 Euro los. In Köln gibt es beispielsweise eine Dreizimmerwohnung am Rhein für 400.000 Euro. Und von München und Hamburg rede ich hier noch gar nicht. Ein kleines Beispiel habe ich noch zum Thema Neubau. Wir haben hier eine Straße weiter. Da haben sie zwei echt tolle Wohnanlagen gebaut. Nagelneu, ist jetzt ein Jahr alt. Und nach 4, 5 Monaten, das sind auch Eigentumswohnungen, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ich meine, die sind auch so im 200.000 Euro, 300.000 Euro Bereich. Und da war es so, da ist eine Kollegin von meiner Freundin eingezogen und nach einem halben Jahr hat das überall in der Wohnung geschimmelt, weil die nicht richtig isoliert war. Und da kommt ja echt Freude auf. Und der Vermieter, der ist halt der Meinung, ja, sie lüften nicht richtig. Problem ist aber, das ist in mehreren Wohnungen so. Und wenn ich jetzt hier miete, kann ich sagen, Vermieter, pass auf, regel das oder ich ziehe aus. So, dann ziehe ich aus. Wenn ich die aber gekauft habe, da kann ich ja nicht sagen, Mensch, Leute, das ist jetzt aber Pech, dass hier alles komplett falsch isoliert wurde und dass meine Wohnung jetzt halt so ein bisschen schwitzt. Das wird dann ein bisschen schwierig. Und wenn ich solche Beispiele höre, also ich habe mir das jetzt echt nicht ausgedacht, dann spiele ich wirklich lieber Dagobert Duck und freue mich über die Penunsen in meinem Depot. Punkt Nummer 3, die Ortsgebundenheit. Okay. Ich gebe es ja jetzt von vornherein zu, ich bin das absolute Extrembeispiel. Schmeißt mir gern eure Gegenargumente an den Kopf. Trotzdem gibt es viele Leute wie mich, die nicht in jeder Stadt Arbeit finden. Und wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufe, dann ist es wie ein Betonklotz am Bein. Natürlich kann ich die dann auch vermieten und mir in einer neuen Stadt etwas Neues suchen, aber wenn ich um die Schwierigkeit der Jobsuche von vornherein weiß, ist es doch blöd zu kaufen, oder? Also ich würde mit meiner Freundin längst im Schwabenländle wohnen, wenn die Wohnung nicht gewesen wäre. Und seitdem sie die Wohnung hat, habe ich für 5 Jahre in Tübingen, 2 Jahre in Berlin, 3,5 Jahre in Mannheim, 6 Monate in Neuseeland und ein Jahr in Hamburg gewohnt. In Lübeck selbst wohne ich jetzt seit insgesamt 3 Jahren und seit 2 Jahren fest. Und das Hansestädtchen ist halt meine Heimat und auch der Fixpunkt. Trotzdem muss ich sagen, ich habe hier noch nie Arbeit gefunden. Auch wenn mich das immer wieder dorthin zurückzieht, ist es so, dass ich trotz zig Bewerbungen bei den zwei, drei möglichen Arbeitgebern immer Pech gehabt habe und es kam nichts bei rum. Warum auch immer. Vielleicht ist es so, dass ich eine rastlose Seele bin, aber für mich ist eine Ortsgebundenheit ein absoluter Wohlfühlkiller und wenn ich keinen Job hier habe, dann ist es halt auch ein bisschen schwierig. Ich meine, ich pendel 3 Stunden am Tag, aber das kann man mal machen, aber das mache ich jetzt nicht mein Leben lang. Das weiß ich jetzt schon, auch wenn es tausende andere auch immer machen. Für mich ist das auf Dauer einfach zu anstrengend und es kostet auch viel Geld. Also jeden 1.8. wird meine Monatskarte um 7 € erhöht. Gestern habe ich mir erst wieder eine neue Monatskarte gekauft. Die kostet mittlerweile 260 €. Gut, ich kann damit in Lübeck durch die Gegend eiern. Ich kann zwischen Lübeck und Hamburg beliebig hin und her fahren. Da kostet mich sonst eine Fahrt mit Bahn K 20 €. Und in Hamburg kann ich halt auch im inneren Stadtkern kostenlos fahren. Aber trotzdem, das ist eine riesengroße Summe. Und auch wenn ich die jedes Jahr jetzt von der Steuer absetze, ich bekomme nicht so viel, als dass ich das anders handeln kann. Und vorher in Mannheim war es so, da bin ich zur Arbeit gelaufen, nachdem ich mir da meine Mietwohnung dann gesucht hatte. Aber du siehst, das ist für mich ein Argument zu sagen, ich miete lieber. Kommen wir mal zum vierten Punkt. Der vierte Punkt nennt sich die Mieter. Und da gibt es natürlich auch immer ganz, ganz viele Beispiele, warum man seine Wohnung oder sein Haus nicht vermieten sollte. Bei uns ist jetzt so, über uns steht die Wohnung leer. Der Eigentümer, der hat keinen großen Bock auf diese völlig verlotterte Einzimmerwohnung, die eigentlich echt cool ist. Also du hast einen offenen Balkon, wo mittlerweile halt die Tauben nisten und irgendwelche anderen Vögel. Du hast eine offene Küche und an und für sich ist es nicht schlecht. Aber das Badezimmer ist 20 Jahre alt, die Küche ist 30 Jahre alt. Der Vormieter war ein Kette rauchender Taxifahrer. Der hat dann in einer Nacht- und Nebelaktion die Biege gemacht und vorher hat er eben monatelang auch keine Miete mehr bezahlt. Und die Wohnung, die war völlig abgerockt. Oder die ist immer noch völlig abgerockt. Das stinkt wie Sau da oben. Und die ganze Fensterfront, die ist eben auch nochmal 20, 30 Jahre alt. Und als Vermieter musst du da erstmal richtig Geld reinstecken, um die Wohnung verkaufen zu können. Und das ist auch der Grund, warum sie seit 5 Jahren leer steht, weil keiner Lust hat, sich darum zu kümmern. Und ja, ich glaube, er inseriert sie jetzt auch nicht, aber es ist natürlich echt schade, weil an und für sich ist die Wohnung ganz cool. Trotzdem ist es so, solche Messis oder Mietnomaden kannst du als Vermieter immer haben. Du kriegst nie eine Garantie, dass du keinen Vollidioten in deine Wohnung lässt. Und du kannst auch nicht in die Menschen hinein schauen. Und da bringt dir weder das polizeiliche Führungszeugnis etwas, noch die nichtssagenden Arbeitszeugnisse oder irgendwelche Verdienstbescheinigungen. Selbst ein Telefonat mit dem Arbeitgeber kann da zum Trugschluss werden. Wer weiß, was er denn bezahlt hat für so eine Geschichte. Und diese Problematik habe ich mit einigen Wohnungsbesitzern diskutiert und fast jeder hatte mindestens einen solchen Fall, der ihnen sehr, sehr teuer zu stehen gekommen ist. Und teilweise kommen dann zu den ausbleibenden Mieten noch Renovierungskosten in Höhe von mehreren tausend Euro. Und da ist die Frage, ist es dir das wert? Ist es dir den Ärger wert? Oder verlässt du dich absolut auf deine Menschenkenntnis und sagst, ja, ich kann in die Menschen reingucken und ich bin der neue Superguru und ja, das passt schon. Der kann da wohnen und alles super. Ist eben nicht so. Und wir haben hier eben auch Leute mit so einem Wohnschein und da zahlt dann das Amt die Wohnung. Und ich meine, als Vermieter kannst du da sagen, ja, ich habe eine geregelte Miete. Aber was das für Leute sind. Gut, ich reg mich jetzt nicht darüber auf, gehe lieber zu Punkt 5. Punkt 5 ist der Standort. Und wenn du in München, Hamburg oder Berlin wohnst, hast du alles richtig gemacht. Vielleicht wohnst du auch im Umland, beziehungsweise dann im Speckgürtel der Großstadt. Geile Geldanlage. Echt geile Geldanlage. Und wenn du dir dort eine Immobilie leisten kannst, dann greif zu. Auch in 20 Jahren wird hier der Bedarf noch groß sein. Dort sind Häuser und Wohnungen begehrt und Jobs gibt es dort auch in Hülle und Fülle. Selbst für Marketing-Tussis wie mich. Aber wie sieht es in anderen Regionen aus? In Deutschland gibt es immer mehr Regionen, wo dir Häuser und Wohnungen fast hinterhergeschmissen werden. Im Harz, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt wirst du keine Probleme haben, etwas Geeignetes zu finden zu einem sehr günstigen Preis. Es gibt auch Städte wie Leipzig, Halle an der Saale oder Dresden, die mittlerweile richtig angesagt sind. Bis hier jedoch ein wertsteigender Speckgürtel wie in Hamburg oder München entsteht, dauert es Jahrzehnte oder es kommt gar nicht dazu. Und hast du dir mal überlegt, welche Probleme die sinkende deutsche Bevölkerung verursacht? Es ist Fakt, dass jedes Jahr weniger Kinder geboren werden. Job, Karriere, die Kosten oder die Freiheit, die sorgen dafür, dass du eben andere Lebenszeitmodelle abseits der Familie wählst. So, und jetzt ist es so, du investierst dieses Geld in eine tolle Wohnung, in ein tolles Haus, in wunderschöner Lage, im Szeneviertel beispielsweise. So, und das hast du jetzt 30 Jahre lang. Du hast gerade alles abbezahlt, alles super, und mit deinen 60 Jahren kannst du nicht mehr so gut laufen und in deinem Haus gibt es keinen Fahrstuhl. Das heißt, die Arbeit im Garten ist für dich zur Last geworden, du musst ständig die Treppe hochlaufen, es funktioniert nicht mehr so gut und deshalb möchtest du in eine kleinere Mietwohnung mit Fahrstuhl. Und mittlerweile hat sich die Anzahl der Einwohner in deiner Stadt halbiert, der Wert deiner Immobilien hat sich gleich mit halbiert, weil keiner mehr in diese Stadt ziehen möchte. Und dann? Rock'n'Roll mit Blumenkohl, Tanztee in der finanziellen Einbahnstraße. Es muss nicht passieren, aber es kann. Und hier musst du abwägen, was dir wichtig ist und wie du die Finanzen stemmst. Jetzt habe ich ein Titelbild für den Artikel. Dieses Bild habe ich in meinem Kurzurlaub vor kurzem gemacht. Schau dir das mal bitte an. Das ist ein Beispiel für eine Geisterstadt, wo die Touris ein- und ausrennen. Das ist echt wunderbar. Aber da sind so viele Häuser leer. Oder Halle Saale ist halt auch ein Beispiel, dass die Stadt hat jetzt in den letzten Jahren ordentlich Zuwachs bekommen, was auch wirklich super ist. Aber da sind so viele freistehende oder leerstehende Häuser, das ist unglaublich. Und da ist eben die Frage, möchtest du das haben? Möchtest du das riskieren? Weil keiner weiß, wie es in 30 Jahren in dieser Stadt aussieht. Damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Nennt sich der Kredit bzw. die Kredite. Und damit sind wir gleich mal beim Thema Finanzierung. Du solltest auf jeden Fall einen hohen Anteil an Eigenkapital mitbringen, bevor du einen Kredit für Jahrzehnte abschließt. Es sei denn, du heißt Alex Fischer und weißt, wie der Hase läuft. Und ich kenne viele Leute, bei denen gab es keine Probleme. Die haben das problemlos abbezahlt, die haben die monatlichen Raten hinbekommen und da war es kein Problem. Aber ich kenne auch einige, denen schnürt der Traum vom Eigenheim jeden Monat das Portemonnaie zu. Und die Angst vor irgendwelchen Problemen schnürt dir die Kehle gleich mit zu. Und das ist ja dann die Geschichte, warum man ein Vermögen aufbauen sollte, damit du nie in diese Situation kommst. Und du hast ja dann praktisch in dem Fall immer gleich zwei Probleme oder zwei Sachen, die den Hals zuschnüren. Nämlich einmal die aktuelle Situation mit den Kosten, die du jeden Monat für diesen Kredit bezahlst. Du zahlst dann natürlich keine Miete, aber das musst du dir halt auch überlegen. Du zahlst Wohngeld oder Hausgeld für Hausgemeinschaft, für Reparaturarbeiten, für Müll, für Wasser, was auch immer. Und das kann mitunter so hoch sein wie eine Miete. Je nachdem, wo du wohnst. Also ich habe hier schon Wohnkosten gesehen in Höhe von 500 Euro. Selbst wenn du eine Wohnung hast, schön und gut, du zahlst jeden Monat 500 Euro. Und wenn ich miete, zahle ich eben nicht so viel an reinen Wohngeldkosten für das Ganze drumherum. Kommt natürlich immer auf die Wohnung drauf an. Und die zweite Geschichte ist eben, du kannst kein Vermögen aufbauen, weil du ständig alles in deinen Kredit butterst. Und ein weiterer Punkt, du bist Jahrzehnte ein Knecht deiner Bank. Bist nicht frei. Und bei der Anschlussfinanzierung werden die Zinsen mit Sicherheit nicht so niedrig sein, wie sie momentan sind. Also da wirst du mit Sicherheit dann wieder ein paar Prozent mehr bezahlen. Und es ist nicht jeder ein Beamter mit einem bombenfesten Job und einem tollen Einkommen, der sich das problemlos dann leisten kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich als Marketer bei der nächsten Krise ganz oben auf der Tschüss- und Goodbye-Liste stehe, dann binde ich mir doch ganz sicher nicht freiwillig einen Kreditbetonklotz ans Bein. Und neulich habe ich beim Spazierengehen im Schaufenster einer Bank ein Finanzierungsbeispiel über 100.000 Euro gesehen. Das war eine Baufinanzierung über 25 Jahre und der gebundene Sollzinssatz lag bei 1,19% bei einer Sollzinsbindung von 5 Jahren. Und das ist auf den ersten Blick nicht viel, aber nach den 5 Jahren wird es definitiv wieder höher. Und die anfängliche monatliche Rate liegt hier bei 386,65 Euro. Der effektive Jahreszins liegt bei 1,2%. Das heißt, wenn du jetzt Bausparen machen möchtest, ist es auch sehr überschaubar, weil 1,2% ist nichts. Und für diesen Kredit musst du mindestens 50% des Kaufpreises an Eigenkapital mitbringen. Zusätzlich kommen dann natürlich noch Kosten hinzu, wie Notar, wie Makler, Grundbuchamt, Gebäudeversicherung. Und auf einen Schlag drückt dich das Gewicht dieses Kredites auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das kommt für mich nicht in Frage. Für andere ist es kein Problem, aber ich verweise an dieser Stelle daher auf Punkt 8, wo noch ein paar Gründe stehen, warum ich es nie machen würde. Und es ist ja so, für eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung zahlst du zum Beispiel hier in Lübeck über 100.000 Euro. Vielleicht manchmal ein bisschen drunter, je nachdem, wie renoviert die Wohnung ist. Aber das ist jetzt nicht viel Geld. Wenn ich aber überlege, ich zahle monatlich diese 386 Euro plus Wohngeld, plus Leben, plus Pendeln. Ja, geil. Was bleibt da übrig? Und ja, wenn ich jetzt miete, dann zahle ich auf jeden Fall weniger im Monat. Punkt 7. Das Klumpenrisiko, mein Lieblingswort. Eigentlich klingt es so bescheuert, aber es kommt immer wieder vor und ist ein wichtiger Begriff für dein Vermögen. Was heißt das? Also das sogenannte Klumpenrisiko, das habe ich ja jetzt auch schon in anderen Artikeln vorgestellt. Es besagt, dass du dein eigenes Geld, also das ganze Geld, in ein Ei im Korb gelegt hast. Und du hast keine anderen Eier im Korb. Und was haben wir bisher gelernt? Was versuche ich euch jedes Mal zu erklären? Lege nie dein ganzes Geld nur in eine einzige Sache an. Diversifikation ist das A und O der Geldanlage. Punkt aus, Ende, vorbei. Der wichtigste Punkt beim Vermögensaufbau ist Diversifikation. Wie du das dann letztendlich anstellst, das ist dann der individuelle Aspekt. Also kannst ja bei ETFs kannst du so breit streuen, dass du dir da keine großen Gedanken machen musst. Du kannst aber auch sagen, ich investiere jetzt in Privatkredite, ich investiere in ETFs und ich habe Festgeld und Tagesgeld. Fertig. Dann hast du auch schon eine gute Diversifikation. Und bei mir war es ja so, das habe ich ja schon gesagt, dass ich mein gesamtes Erspartes mit einem Mal halbiert habe, weil ich eben dumm war. Ich habe alles in ein Ei investiert, was im Korb lag. Und dieses Ei ist dann zerbrochen im Crash. Und sowas möchte ich halt nicht nochmal erleben. Und bei einer Immobilie sparst du so lange und so viel in eine einzige Sache, dass sich beim Faktor X, das ist nämlich gleich der Punkt 8, deine ganze Planung pulverisieren kann. Genauso wie bei einem Aktienfonds, der während der Krise 90% verliert und dann liquidiert wird, die fehlt dann einfach der Plan B. Und wenn du nicht nebenbei ein Vermögen aufbaust bzw. aufbauen kannst, dann hast du ein Problem. Es gibt ja auch genug Leute, die können sich neben dem Kredit dann eben die Sparrate oder den Sparplan leisten, aber das ist halt nicht jeder. Und hier möchte ich nochmal anmerken, ein Auto ist keine Wertanlage. Das verliert schon zweistellig an Wert, wenn du winkend vom Hof des Autohökers fährst. Punkt 8. Punkt 8, warum ich lieber miete als kaufe, ist der Faktor X. Das heißt, es brennt in deiner Wohnung, du hast einen Wasserschaden, du verlierst deinen Job. Dein Mann oder deine Frau will sich trennen. Der Faktor X kann all deine Träume im Handumdrehen komplett zu Albträumen machen. Jetzt ist die Frage, bist du perfekt abgesichert in so einem Fall? Flexibel bist du mit deiner eigenen Immobilie jedenfalls nicht. Versicherung hin oder her, vom Arbeitslosengeld kannst du keinen Kredit finanzieren, wenn es denn mal soweit ist. Und das ist eine absolut beschissene Situation. Ja, und diese Situation habe ich schon einmal selber erlebt und das wünsche ich auch keinem. Mir ist es mal nach meinem Volontariat als Mieter passiert. Und da bin ich gerade nach Hamburg gezogen, um nicht ständig pendeln zu müssen. Mein damaliger Arbeitgeber war nicht wirklich einfach und es gab erzwungene Pseudo-Arbeitszeiten bis 20 Uhr, obwohl nichts zu tun war. Da wurde dann immer darauf geachtet und wenn man dann um 7:30 gegangen ist, na Gott, hast du Urlaub eingereicht? Als so eine Sprüche kamen dann immer, ne? Und mit dem Pendeln war ich teilweise erst um 22 Uhr zu Hause und musste morgens um 7 wieder gen Hamburg fahren. Und das war auf Dauer nicht möglich, sodass ich mich entschied, umzuziehen. Und die Miete für mein Einzimmerloch in Hamburg betrug 550 Euro warm. 2 Monate später entschied sich dann mein Arbeitgeber, völlig überraschend, den Volontariatsvertrag auslaufen zu lassen. Die Folge? Sperrfrist vom Arbeitsamt, weil es zu spät gemeldet wurde und sehr mickriges Arbeitslosengeld. Du merkst, es war ein wunderbarer Arbeitgeber. Und um ehrlich zu sein, konnte ich gerade so die Miete bezahlen. Leben war davon nicht möglich und deshalb musste ich Wohngeld beim Amt beantragen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Angefühlt hat es sich wie Hartz IV und eine persönliche Niederlage. Aber immerhin gibt es in Hamburg diese Option, sonst wäre es zappenduster gewesen. Gut, ich war ganz am Anfang meiner Karriere, hatte überhaupt kein Geld für den Notfall gespart, eben nur das Geld in meinem Katastrophendachfonds, das ich nicht mitten in der Krise entnehmen wollte, und hatte bei vielem schlichtweg keinen Plan. Und im weiteren Verlauf der Karriere habe ich aber bei anderen erlebt, was passieren kann, wenn du ein Haus abzahlen und eine Familie ernähren musst. Und wenn dann der Faktor X zuschlägt, dann fallen wirklich Ostern, Weihnachten, Geburts- und Namenstag zusammen. Und wenn es dann absolut unverschuldet ist, kannst du jammern, bis der Arzt kommt. Hilft aber nichts, denn du musst Lösungen finden. Und an erster Stelle steht dann das Weiterbedienen des Kredites. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und als Mieter konnte ich damals die Notbremse ziehen und kündigen. Und die 3 Monate habe ich halbwegs geschultert und als Leere verbucht. Das kannst du als Hausbesitzer vergessen. Glaub mir bitte, manchmal kommt so ein vermeintlicher Sonderfall öfter, als du denkst. Auch Linda von dem Blog My Money Mind hat genauso eine schlimme Faktor X-Situation erlebt und hatte danach einen sehr, sehr langen Weg vor sich, um dort wieder rauszukommen. Und so etwas wünschst du keinem. Aber manchmal hast du einfach schlicht keinen Einfluss darauf. Ein Link zu ihrem Blog bzw. zu dem Artikel, wo sie auch was darüber schreibt, findest du dann am Freitag in dem Artikel. So, und damit bin ich jetzt endlich nach über 40 Minuten bei meinem Fazit. Und in diesem sehr langen Podcast sollte es jetzt nicht um die durchschnittlichen Transaktionskosten beim Immobilienkauf gehen, auch nicht um die mickrigen durchschnittlichen Renditen bei der Vermietung oder die so gut wie nicht vorhandene Wertsteigerung deutscher Häuser in den vergangenen 40 Jahren. Dafür habe ich ja die anderen Artikel mitgeschrieben. Ich habe mir vor allem mit meinen Kollegen, die alle in Häusern wohnen, den Mund fusselig gequasselt und jeder hat seinen eigenen Standpunkt, diskutiert mit hochrotem Kopf und teilt jedem seine eigene Meinung mit. Und genau deshalb habe ich jetzt eben auch meinen subjektiven Artikel hier geschrieben. Bei diesem Thema gibt es immer zwei Meinungen. Es ist weder schwarz noch weiß, sondern irgendwie so ein Mittelding dazwischen. Und ich möchte keinem den Traum einer Immobilie ausreden. Andererseits möchte ich selbst auch nicht die jahrzehntelange Bindung an Kredite, Nachbarn, Baumaßnahmen und einen Ort. Jeder muss selbst entscheiden, ob er oder sie so etwas selber schultern möchte. Oder doch lieber mieten und sparen. Wie ist denn deine Meinung zu diesem Thema? Viele Finanzblogger sind ja der gleichen Meinung wie ich. Warum hast du dir denn ein Haus oder eine Wohnung gekauft? Was war die Intention dahinter? Wie handhabst du das mit dem Sparen? Kommentier doch einfach am Freitag den Artikel. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Also mich interessieren vor allen Dingen die Gründe, warum du das Haus gekauft hast, die Wohnung gekauft hast oder warum du jetzt Immobilien vermietest. Ist ja auch eine spannende Frage. Und diese Immobilienwoche ist ja dazu da, dass man diskutiert, dass man sich Anregungen holt und dass man mit Mehrwert aus dieser Woche herausgeht. Das ist mein Ziel. Und damit bin ich am Ende meines Podcasts. Bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und es wäre klasse, wenn du mir eine Bewertung geben könntest bei iTunes. Und das geht folgendermaßen: Du klickst einmal auf iTunes, gehst auf Suchen, gibst Finanzrocker ein, klickst auf das Logo von Finanzrocker und gehst dann auf Bewertungen und Rezensionen. Und da kannst du mir eine Bewertung geben und ich freue mich über jede Bewertung. Eine 5-Sterne-Bewertung wäre natürlich richtig klasse. So, nochmal vielen Dank für die lange Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns am Mittwoch im Podcast wieder.